Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Wie schaffen wir ein besseres Deutschland, in dem Rassismus wirklich überwunden ist? Das ist heute unser Thema in der Lesart, in unserem Sachbuchmagazin. Und am Ende der Sendung werden Sie gleich 7 Bücher kennengelernt haben und Sie werden wissen, welche sich zu lesen lohnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es ist ja nicht einfach, über Rassismus zu sprechen. Diese Schwierigkeiten, die kennt auch unser USA-Korrespondent Thilo Kössler, weil er natürlich schon viel über Rassismus berichtet hat und weil er deshalb auch die Debatten da gut kennt. Und wir reden jetzt über ein Buch, das in den USA gerade viel gelesen und diskutiert wird. So You Want to Talk About Race heißt es. Ein Buch von Ijeoma Oluo, das ist gerade auch auf Deutsch erschienen. Bei uns klingt der Titel, finde ich, ein bisschen behäbiger. Schwarz sein in einer rassistischen Welt. Herr Kössler, Sie haben ja bei der Vorbereitung auf diese Sendung schon gesagt, dass Sie sich anfangs ein bisschen schwer getan haben mit dem Buch. Warum denn?
Ja, ich bin ganz schwer in dieses Buch reingekommen und das hatte, wie ich dann erst später festgestellt habe, natürlich sehr stark mit mir selbst zu tun. Oluo schildert Gesprächsszenen. Sie spricht mit Freunden, mit Freundinnen über Rassismus. Das tut sie als Tochter einer weißen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters. Sie hat bittere Erfahrungen mit dem alltäglichen, mit dem systemischen Rassismus gemacht. Das tut sie extrem offensiv, manchmal sogar aggressiv. Sie stellt ihre Gesprächspartner zur Rede. Sie versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie selbst rassistischen Reflexen unterliegen und versucht, sie geradezu diesen Reflexen zu überführen. Und das ist manchmal richtig unangenehm. Ich zitiere eine Stelle, da sagt sie, es ist wirklich schwer zu erkennen, dass man neben jemandem sitzt, der dazu fähig ist, so rassistisch zu sein. Also das hat was ganz, ganz Konfrontatives und das bezieht sie den Leser mit ein, mit in diese Vorwurfskultur. Du bist da mit selbst beteiligt an diesem System des strukturellen Rassismus. Und das ist natürlich unangenehm. Da muss man sich erstmal drauf einlassen. Insgesamt nennt sie Rassismus ein perfides System, das Macht ausübt, das Macht über uns hat und People of Color systematisch abwertet. Und deshalb bemüht sie sich, und deshalb habe ich diesen Begriff People of Color genannt, zunächst intensiv um eine Begriffsklärung. Sie definiert Rassismus als jedes Vorurteil gegen jemanden aufgrund seiner, ihrer Rasse, wenn diese Ansichten durch ein Machtsystem verstärkt werden. Zu dieser Begriffsklärung gehört auch der Begriff von Race. Das englische Wort lässt auch die Übersetzerin als englisches Wort stehen, ähnlich wie People of Color statt schwarze oder farbige Begriffe, die auch bereits eine rassistische Konnotation haben. Und so verhält es sich eben auch mit Race. Das kann man nicht einfach als Rasse übersetzen. Es gibt keine menschlichen Rassen. Die Übersetzerin stellt klar, beachten Sie bitte, dass der englische Begriff Race nicht das Synonym des deutschen Rassebegriffs ist. Also, das ist insgesamt ein offensiver, manchmal ein aufdringlicher, aber allemal sehr, sehr aufklärerischer Ansatz.
Sie haben es jetzt schon angedeutet. Warum ist es so schwierig, über Rassismus zu reden?
Es ist deshalb so schwierig, weil, wie sie schreibt, wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der es sich nicht gehört, über Rassismus zu sprechen. Deshalb, sagt sie, haben wir nicht viel Übung darin, über Rassismus zu reden und es sei überdies schwierig, wenn nicht gar unmöglich, über Race zu sprechen, wenn wir uns nicht einmal darauf einigen können, dass es um Race geht. Ja, warum ist das so? Es wird ja häufig in Gesprächen angezweifelt, dass es zum Beispiel um Rassismus geht, wenn von Armut die Rede ist. Da ist das Argument immer, ist da der Klassenbegriff nicht viel wichtiger. Oder es gibt Äußerungen, die sie zitiert aus ihren schmerzlichen Gesprächen, wo es dann heißt, jetzt halt mal hinter dem Berg und benutze den Begriff Rassismus tatsächlich nur dann, wenn es um große Dinge geht, um Neonazis, um Kreuzverbrennungen, um Lynchmorde. Und da sagt sie, das greift zu kurz und sie weist konsequent auf den Kern rassistischer Strukturen hin. Sie erzählt zum Beispiel die Geschichte der Angst vor Polizeikontrollen, die immer mitfährt, wenn Afroamerikaner Auto fahren. Das nimmt sie zum Anlass, ganz grundsätzlich zu werden, nämlich die Geschichte der Polizeistationen zu erzählen, die als weiße Bürgerwehren gegründet worden sind und die bis in die Zeit der Sklaverei zurückreichen. Sie sind gegründet worden zum Beispiel als Nachtpatrouillen, deren Hauptaufgabe es war, die schwarze Bevölkerung zu kontrollieren. Oder es gab sogenannte Slave Patrols, Sklavenpatrouillen, die versklavte Afroamerikaner einfangen sollten, wenn diese entflohen waren. Auf diese Erfahrung, und das führt sie wirklich sehr konsequent aus, geht dieser Angstreflex vor den überwiegend weißen Polizisten zurück. Ein Angstreflex, der übrigens auch auf Seiten der Polizisten gespiegelt wird, denn sie haben ebenfalls Angst vor Afroamerikanern und natürlich vor den allgegenwärtigen Waffen. Da spricht sie von einer impliziten Voreingenommenheit. Und das zu schildern und das zu analysieren, das ist wirklich sehr ertragreich und fand ich unheimlich hilfreich. Und aus diesem konkreten Beispiel habe ich sehr viel Nutzen gezogen. Da habe ich verstanden, was dieses Schlagwort vom systemischen Rassismus tatsächlich bedeutet und welche Machtdynamiken damit verbunden sind.
Was bleibt denn am Ende übrig? Also welche Konsequenzen, welche Ratschläge für uns, wenn wir dieses Buch lesen, egal ob wir jetzt schwarz sind oder People of Color sind oder weiß sind, welche Ratschläge gibt sie uns?
Das gibt eigentlich die politische Agenda vor. Der Rassismus zeigt sich ja nicht nur zum Beispiel, wir haben es jetzt in diesen Tagen ja so schmerzlich mitverfolgen können und müssen, zeigt sich ja nicht nur in Polizeigewalt oder in Mikroaggressionen, wie sie das nennt. Es zeigt sich in extremer wirtschaftlicher Ungleichheit, in extremen Bildungsunterschieden, in fehlenden Aufstiegschancen. Es zeigt sich darin, dass Afroamerikaner keinen oder minimalen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Sie haben viel weniger politische Macht. Sie sind einer alltäglichen Diskriminierung ausgesetzt. Deshalb empfiehlt sie erstens reden. Also Empathie entwickeln, nachfragen. Sie schreibt, Worte stehen immer im Mittelpunkt all unserer Probleme und sind der Anfang aller Lösung. Aber wenn man Rassismus nicht verstehen will, dann kann man eben auch nicht drüber reden. Und deshalb muss dem Reden auch das Handeln folgen. Und das ist natürlich politisch wirksames Handeln, das beim Wählengehen beginnt und in die Bereitschaft mündet, Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist ihr Schlussplädoyer eigentlich.
Thilo Kössler über das aktuelle Buch von Ijeoma Oluo. So You Want to Talk About Race heißt es. Die deutsche Übersetzung ist gerade im Unrast Verlag erschienen für 16 Euro und die trägt den Titel Schwarz sein in einer rassistischen Welt. Warum ich darüber immer noch mit Weißen spreche. Warum müssen eigentlich fast immer schwarze AutorInnen das Gespräch mit Weißen suchen, um über Rassismus zu reden? Warum nicht umgekehrt? Warum glauben so viele Weiße, Rassismus sei irgendwie nicht ihr Problem? Da ist es vielleicht nicht weiter verwunderlich, dass manche schwarze AutorInnen richtig zornig klingen, wie zum Beispiel Ijeoma Oluo mit ihrem Buch So You Want to Talk About Race, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber es gibt auch Bücher, die ja fast verblüffend versöhnlich klingen, finde ich, wie das Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Als das Buch im vergangenen Herbst erschienen ist, da war Alice Hasters hier zu Gast in unserem Sachbuchmagazin und heute habe ich sie wieder eingeladen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Guten Tag, Frau Hasters.
Guten Tag.
Als ich das Buch von Ihnen gelesen habe, da hatte ich den Eindruck, dass Sie zwar die blinden Flecken sehr, sehr klar benennen, aber wahnsinnig vorsichtig, so als wollten Sie um Himmels Willen niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen. Also ich als weißer Leser bin da echt mit Samthandschuhen angefasst worden, bis hin zu so einem Satz, dass selbst wenn ich mich dann bei rassistischem Verhalten ertappe, dass ich deswegen trotzdem kein schlechter Mensch bin. Warum haben Sie Ihr Buch so nett geschrieben, obwohl zu viel Grund gäbe, zornig zu sein?
Erstmal glaube ich, das liegt wirklich ein bisschen an meiner Art. Ich schreibe selbst in meinem Buch, dass ich harmoniebedürftig und konfliktscheu bin. Ich glaube, das ist einfach meine natürliche Ansprache. Obwohl ich auch schreibe, dass man natürlich einen Grund hat, wütend zu sein und dass es eigentlich keine Voraussetzung sein sollte, diese sanfte Art. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich das nutzen möchte, dass die Hürden etwas tiefer sind, weil weiße Menschen eben dieses Privileg haben, Rassismus auch ignorieren zu können, wenn es ihnen zu anstrengend scheint. Und weil ich aber eben glaube, dass weiße Menschen das Thema nicht ignorieren sollten, habe ich gedacht, vielleicht kann ich dann meine Harmoniebedürftigkeit so nutzen, dass ich ihnen den Zugang zumindest vielleicht etwas leichter gestalte.
Ja. Das Buch ist jetzt, wie gesagt, im Herbst erschienen. Ziemlicher Erfolg. Was hat sich seither verändert? Was haben Sie erlebt? Wie waren die Reaktionen?
Es fing schon an, als im Herbst die Medienaufmerksamkeit größer war als erwartet. Und jetzt nach dem Tod von George Floyd und nach den großen Protesten zu Black Lives Matter ist dann nochmal die Aufmerksamkeit nochmal gefühlt exponentiell gewachsen. Mhm. Und jetzt passiert sehr viel. Auf der einen Seite merke ich, dass es ein größeres Bewusstsein dafür gibt und auch ein größeres Wissen. Also die Message ist teilweise angekommen. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, wo die großen Lücken sind. Also in vielen Redaktionen, welche Fragen gestellt werden, welche Ansätze gewählt werden, dass man merkt, ja, da gibt es echt noch einiges nachzuholen.
Okay, das wollen wir jetzt hier tun, denn der eigentliche Grund, warum ich Sie eingeladen habe, ist, dass ich Sie gebeten habe, uns Bücher mitzubringen, die wir über Rassismus lesen sollten. Und Sie haben uns 3 Bücher mitgebracht. Mhm. Eins ist so ein bisschen so ein Anfängerbuch für Leute, die bislang dachten, Rassismus ist eigentlich nicht ihr Problem. Das zweite ist eins für Fortgeschrittene. Und das dritte Buch, das Sie uns mitgebracht haben, das ist so Ihr persönliches Favoritenbuch zum Thema Rassismus. Also fangen wir mit dem ersten an, mit dem Einsteigerbuch. Welches haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgebracht das Buch von Mohamed Amjahid, Unterweißen. Es ist schon ein paar Jahre alt, aber Mohamed Amjahid macht nämlich was ganz Tolles. Er dreht quasi den Blick, den er oft spürt, von weißen Menschen, die ihn versuchen einzuordnen als nicht weißer Mann. Seine Eltern kommen aus Marokko, wie das sein Leben prägt, und guckt aber, wie die Weißen auf ihn gucken, und analysiert das so ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, weil er erzählt sehr anekdotisch, die Situationen einfach mal aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es eine Perspektive, die auch total wichtig ist, weil ich glaube, der arabische Mann, der Nordafrikaner, ist ja auch eine Gruppe, die diskutiert wird, bei denen es sehr viele Vorurteile gibt. Und deshalb bin ich so dankbar für dieses Buch, weil auch in dieser erzählerischen Art, die es auch irgendwie sehr angenehm macht, es zu lesen, kriegt man quasi auch auf eine, finde ich, auch auf eine sanfte Art erklärt, wie sich Rassismus äußert.
Also das ist Ihr Einsteigertipp, wenn man so will, Unterweißen, was es heißt, privilegiert zu sein, von Mohamed Amjahid, 16 Euro im Hansa Verlag. Was ist das zweite Buch für Fortgeschrittene?
Das zweite Buch ist eigentlich ein absoluter Klassiker. Mhm. Es ist das Buch, was, finde ich, so viel verändert hat hier in Deutschland, aber leider viel zu wenig Menschen kennen es. Die Herausgeberinnen sind 3 Frauen, Mai Ayim, Katharina Oguntoye und Dagmar Schulz. Und Katharina Oguntoye und Mai Ayim sind 2 schwarze Frauen, Mai Ayim ist schon verstorben und Dagmar Schulz als weiße Frau hat mit ihnen so eine Art Aufarbeitung, eine Art Selbstsuche gemacht. Sie haben die afrodeutsche Geschichte aufgearbeitet und hinten gibt es noch einen ganzen Teil, wo sie über ihre Erfahrungen reden und wo sie auch aushandeln, was Afrodeutsch eigentlich genau ist. Hier in diesem Buch kann man wirklich die Anfänge der afrodeutschen Bewegungen nachvollziehen und auch diese ganz grundlegende Arbeit ist hier zusammengefasst. Also deshalb glaube ich auch, dass es immer noch leicht lesbar ist, aber dass es auf Aspekte eingeht, die vielleicht ein bisschen weiter gehen als die Basics.
Deswegen das Fortgeschrittenenbuch. Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Das ist, glaube ich, eine ganz neu überarbeitete Auflage, gerade erschienen 2020 im Orlando Verlag für 18,50 Euro. Und jetzt kommen wir dann zu Ihrem ganz persönlichen Favoritentipp zum Thema Rassismus.
Genau, das heißt Plantation Memories und ist von, eigentlich ist die Künstlerin Grada Kilomba geschrieben. Ich finde es total interessant, weil es ist, das muss man dazu sagen, auf Englisch geschrieben. Aber es ist trotzdem ein Stück deutsche Literatur, weil es geht um Rassismus in Deutschland. Es ist ein Buch, was so mit Rassismus umgeht, dass es 2 halb fiktive Charaktere gibt, die über ihre Erfahrungen sprechen, die man selber beobachten kann, wie sie diesen Selbstreflexionsprozess ja eingehen und wie sie auch sehr emotional und teilweise auch an sehr schmerzhafte Stellen kommen. Und ich finde, Grada Kilomba hat das super gelöst. Dadurch, dass sie diese 2 Frauen zu Charakteren gemacht hat, haben sie eine größere Freiheit, darüber zu sprechen, ohne dass sie Angst haben, sich zu sehr zu exponieren oder dass sie Angst haben, dass sie durch diese Äußerungen auf einmal Nachteile erfahren. Weil das ist ja das große Problem, dass viele Menschen, die Rassismus erfahren, Angst haben, darüber zu sprechen und diese sehr feinen oder sehr tiefgehenden, schmerzhaften Erfahrungen nicht äußern. Und hier findet man aber ganz viele, ganz auch auf wenigen Seiten, das ist kein dickes Buch, ist es sehr, sehr tiefgehend. Deshalb mag ich das Buch sehr gerne.
Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism. Das sind englischsprachige Kurzgeschichten von Grada Kilomba für 16 Euro käuflich im Unrast Verlag. Ja, das waren jetzt Bücher, Lesetipps von Alice Hasters Lesen über Rassismus. Dankeschön.
Gerne.
Und wem das jetzt ein bisschen zu viel auf einmal war an Titeln, um sich das alles im Kopf zu merken, die Bücher, die finden Sie auch auf unserer Internetseite.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/ Lesart.
Rassismus lässt sich ja ohne einen Blick in die Geschichte nicht verstehen und Hass auf Einwanderer auch nicht. Manchmal, da hilft uns vielleicht auch ein Blick ins Nachbarland, weil wir dann so ein bisschen unbefangener sind. Die Schweiz. Die war nach dem Zweiten Weltkrieg ganz ähnlich wie die Bundesrepublik ein prosperierendes Land. Arbeitskräfte wurden dringend gebraucht, Wachstumsraten von über 6%. Und deshalb hat dann die Schweiz damals, ganz ähnlich wie wieder die Bundesrepublik, ein Anwerbeverfahren mit Süditalien begonnen. Dass die, die da aus Italien dann auf ausdrücklichen Wunsch gekommen sind, trotzdem nicht willkommen waren, das wird schon in dem Buchtitel deutlich. Das Buch von dem Journalisten Concetto Vecchio über diese Zeit. Es heißt nämlich Jagt sie weg. Und Maike Albart hat das Buch gelesen. Hallo.
Guten Tag.
Fangen wir mal mit diesem Anwerbeverfahren an. Wer ist denn diesem Ruf gefolgt und wer ist in die Schweiz gegangen? Was schreibt Vecchio dazu?
Es waren junge Leute aus Sizilien, Kampanien, Kalabrien, Apulien, die besonders motiviert waren, Männer und Frauen. Insgesamt zwischen 1948 und 1964, ich wusste das nicht, waren es 2 Millionen Italiener. Vor allem Arbeitskräfte, die zum Beispiel in die Bauwirtschaft gingen oder in die Fabriken. Und sie haben beigetragen zu diesem anhaltenden Wirtschaftsboom, der in der Schweiz wirklich ungeheuerlich war.
In Deutschland hat man ja damals gemeint, na, das sind Gastarbeiter, die gehen wieder nach Hause, die Kinder müssen eigentlich gar nicht in die Schule gehen hier und Deutsch lernen. Wie war das in der Schweiz? Gab es da so einen Integrationsgedanken?
Überhaupt nicht. Man hat auch am Anfang vor allem mit Saisonkräften operiert, von denen man dann wusste, sie können leicht wieder zurückgehen, dann sind keine Versicherungskosten fällig und sie wurden auch unter sehr erbärmlichen Bedingungen, das beschreibt Concetto Vecchio sehr genau, es ist autobiografisch grundiert, denn seine Eltern kamen in die Schweiz mit Anfang 20. Und diese Leute kamen in armselige Baracken, die verschimmelt waren. Die Kinder waren nicht erwünscht. Es war sehr kompliziert. Es gab dann 1964 ein Gesetz, was die Gleichstellung bedeutet hat von italienischen Arbeitskräften und schweizerischen Arbeitskräften. Aber es blieb kompliziert für die Kinder, weil auch ein angemessener Wohnraum, was ja auch dann immer Interpretationssache ist, gefunden werden musste und beide Eltern eigentlich arbeiten mussten. Es gab keine richtige Kinderbetreuung. Es gab sogar dann, das wusste ich auch überhaupt nicht, Kinderheime jenseits der Grenze, in denen diese Babys teilweise oder Schülerinnen und Schüler untergebracht waren, die dann nur am Wochenende die Eltern sehen durften.
Also ich verstehe das richtig. Die Eltern wurden in verschimmelten Baracken untergebracht, aber um die Kinder zu sich zu holen, hätten sie eine große Wohnung vorweisen müssen.
Genau, und das war sehr schwierig, solche Wohnungen überhaupt zu finden. Die kamen oft in den Keller und wurden auch unglaublich ausgenommen nach allen Regeln der Kunst. Es gab dann auch nach und nach mehr Möglichkeiten, Wohnraum zu finden, aber es war sehr schwierig. Und interessant fand ich, das erzählt Vecchio sehr schön, dass das, was für uns eigentlich die südeuropäische Mentalität ausmacht, auf große Feindseligkeit stieß. Zum Beispiel, dass die Italiener am Wochenende gerne sangen und Gitarre spielten oder Karten spielten und dass sie so laut auf der Straße waren und redeten, das war alles nicht erwünscht. Und in diesen ersten Baracken, in denen die Bauarbeiter untergebracht waren. Anfang der 60er Jahre gab es Bettruhe ab 21.30 Uhr, Besuch war nicht erlaubt und all das hat zu großen Konflikten geführt und wurde auch in Italien durchaus registriert von den großen italienischen Tageszeitungen.
Und diese Konflikte, die scheinen ja eskaliert zu sein. Das Buch hat diesen brutalen Titel Jagt sie weg. Im Untertitel wird es dann ein bisschen spezifischer, schweizerisch. Da ist von einer Schwarzenbach-Initiative die Rede, von der ich bislang noch überhaupt nicht gehört hatte. Was ist das?
Mir war das auch alles ganz neu. Ich kannte auch diesen Begriff nicht. Diese Initiative liegt fast auf den Tag genau 50 Jahre zurück. Eine Volksbefragung am 7. Juni 1970. Das Ansinnen eines Nationalrates, der James Schwarzenbach hieß. Er ist verwandt mit der berühmten Annemarie Schwarzenbach. Ja. Die kennt vielleicht der ein und der andere. Das war ja eine Schriftstellerin, Freundin von Erika Mann. Und er war aber ein Mann mit sehr rechter Gesinnung, ein Privatier, der für Franco schwärmte. Und er wollte erreichen, das war eine sogenannte Ausschaffungsinitiative, dass 300.000 italienische Arbeitnehmer des Landes verwiesen werden. Und man muss dazu wissen, 1970 waren 500.000 Stellen frei und nicht besetzt. Und dadurch brachte er auch die Industrie in große Schwierigkeiten. Er gab sich aber dann auch noch so einen antikapitalistischen Anstrich, was besonders verblüffend ist, weil er behauptete, obwohl er eigentlich ein Kosmopolit war, dass die Eliten sowieso korrupt seien und es nur um Wachstum ginge. Und eigentlich müsse es doch darum gehen, die Schweizer zu schützen und dafür zu sorgen, dass die genügend Wohnraum haben. Er hat sich in der Kampagne dann, die aber wirklich eine Hetzkampagne auch war, bemüht, vor allem für die Schweizer zu sprechen. Und die Beteiligung der Schweizer war enorm hoch, fast 75%. Es ist abgelehnt worden, aber sehr knapp mit 100.000 Stimmen.
Wie Sie jetzt gerade Schwarzenbach zitiert haben, das klingelt einem heute natürlich so ein bisschen in den Ohren, weil einem sowas bekannt vorkommt. Das ist jetzt eben kein distanzierter Blick in die Vergangenheit, weil das Buch ja in Italien schon im letzten Frühjahr erschienen ist. Just zur selben Zeit, als der damalige Innenminister Matteo Salvini auch massiv Front gemacht hat gegen Einwanderer und Flüchtlinge. Wie ist dieses Buch in Italien angekommen?
Es ist auf eine riesige Resonanz gestoßen und hat sofort 5 Auflagen gehabt und wurde ganz breit diskutiert, weil es so war, als läse man Zitate von Salvini. Also Schwarzenbach, das ist eigentlich fast eine Blaupause, benutzt ganz ähnliche Formulierungen, die immer wieder auftauchen in diesen populistischen Zusammenhängen. Und das Buch hat eigentlich dazu geführt, dass sich Italien auch wieder stärker mit der eigenen Geschichte der Migration auseinandergesetzt hat. Und die Eltern von Concetto Vecchio bitten ihn ganz am Ende, nicht zu viel Schlechtes über die Schweiz zu sagen, weil es für sie auch etwas Emanzipatorisches gehabt habe. Und die Mutter hofft sogar, dass für Italien dann auch diese Einwanderung einen ähnlich positiven und zukunftsgerichteten Effekt haben könnte.
Optimistische Worte am Ende. Maike Albart hat uns erzählt von dem Buch Jagt sie weg von Concetto Vecchio, die Schwarzenbach-Initiative und die italienischen Migranten. Das Buch, das kostet 18 Euro und ist bei Orell Füssli erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unser Sachbuchmagazin heute mit Büchern zu der Frage, wie wir Rassismus überwinden können. Und jetzt ist die Autorin und Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekkal im Gespräch mit ihrem Buch German Dream, wie wir ein besseres Deutschland schaffen. Guten Tag, Frau Tekkal.
Schönen guten Tag.
Ich fand ja beim Lesen, das ist ein erstaunlich optimistisches Buch. Also obwohl das von Rassismus handelt, obwohl sie auch selbst mit Anfeindungen leben müssen, sowohl von Rechtsextremen als auch von manchen Muslimen, für die sie als Jesidin, als ja, quasi eine Ungläubige gelten. Obwohl sie also diese realen Probleme nicht beiseite schreiben, trotzdem lautet schon der erste Satz in dem Buch, und jetzt zitiere ich sie mal: Seit ich denken kann, habe ich es als Privileg betrachtet, in einem Land wie Deutschland leben zu können. Was macht das für Sie, zu einem Privileg hier leben zu können?
Also ich glaube, die Tatsache, dass ich an Freiheit partizipieren kann und von vornherein begriffen habe, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und ja, Sie haben es gerade formuliert, dass meine heile Welt auch als kleine Düsen immer von mehreren Seiten bedroht wurde, ob von religiös-extremistischer, aber eben auch innerjesidischer. Also da geht es nicht nur um Muslime oder um eine bestimmte Religion, sondern es ist nun mal so, dass wenn man aus einer kollektivistischen Religionsgemeinschaft und Kultur kommt, dass man mit anderen Herausforderungen konfrontiert ist als junges Mädchen, das sozusagen die Freiheit kosten will. Und auf der anderen Seite natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich die Tochter von kurdisch-jesidischen Einwanderern war, auch von ja, völkisch-rassistischer Seite. Und das zu überleben tagtäglich, das ist zunächst einmal positiv. Zumindest habe ich das so empfunden. Und dieser Optimismus war eigentlich immer meine Antwort. Das kann natürlich auch ganz anders enden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber irgendeine Form muss ja jeder Mensch, jede Gesellschaft finden, um mit Herausforderungen umzugehen. Aber ich finde, dem negativ zu begegnen, kommt für mich einer Aufgabe gleich. Und das war der Grund, warum ich mir schon von vornherein immer Gedanken dazu gemacht habe, wie können wir die Probleme lösen und nicht befeuern.
Und deswegen sehen Sie es eben als Privileg. Wie gesagt, das finde ich sehr optimistisch. Zurzeit erleben wir ja viel Protest von Menschen, die auch hier leben, aber von einem Privileg nicht so richtig viel mitbekommen, weil sie zum Beispiel schlechtere Chancen auf einen Job haben oder auf eine Wohnung, weil sie in der U-Bahn misstrauisch beäugt werden, weil sie offen rassistisch beschimpft werden, vielleicht körperlich angegriffen werden und sich dann unter Umständen nicht mal sicher sein können, dass die Polizei ihnen hilft. Was sagen Sie denen zum Thema Privileg?
Also denen sage ich, dass ich eine von ihnen bin, die Diskriminierungsgeschichte erlebt hat aufgrund meiner sichtbaren Migrationsgeschichte, dass ich quasi eine Deutsche bin mit kurdisch-jesidischen Wurzeln und dadurch auch Wohnungen nicht bekommen habe, dadurch auch im Arbeitsmarkt mit Vorurteilen konfrontiert worden bin, dadurch auch bei der Einbürgerung, wo ich mit 9 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe und so mega stolz drauf war, die Beamtin mir entgegnet hat, sie werden nie Deutsche. Das heißt, diesbezüglich sitzen wir eigentlich alle in einem Boot. Und das Letzte, was ich vorhaben könnte mit German Dream, wäre eine Relativierung diesbezüglich, sondern eine klare, knallharte Analyse dessen, dass es Rassismus gibt in unserem Land. Und so erkläre ich mir auch, dass die Unruhen in den USA auch so viel auslösen, ja auch hierzulande. Und das hat natürlich was mit dem Aspekt zu tun, der NSU, letztlich auch Hanau, keine 115 Tage her, wo 8 Menschen zu Tode gekommen sind, die Deutsche waren, aber sichtbare Migrationsgeschichte hatten. Und ihr Mörder hat sie umgebracht, weil sie nicht deutsch genug waren. Das heißt, dass wir von Rassismus konfrontiert sind, betroffen sind in einer Art und Weise, wie es wehtut, und zwar nicht nur den Betroffenen, sondern auch jetzt uns als Gesellschaft. Ich glaube, das ist die wichtigste Hausaufgabe, die wir gegenwärtig haben, dass jedes Teil dieser Gesellschaft, ob weiß, ob nicht weiß, ob auch hochtondeutsch oder eben nicht, ein Teil davon ist und dass Rassismus mit Macht und Ohnmacht zu tun hat, mit Ungleichverhältnissen, und dass auch wir hier in unserem Land gefragt sind, adäquate Antworten darauf zu entwickeln. Und dazu gehört auch die institutionelle Bekämpfung von Rassismus. Aber die Frage, die ich kritisch stellen muss, ist ja, wo haben wir denn diese Institutionen? Und da geht es aus meiner Sicht eben nicht nur um die Bekämpfung eines antimuslimischen Rassismus, sondern wir sind viel diverser als Gesellschaft. Es geht auch um die Antwort auf anti-alevitisch, anti-jesidischen. Und das überfordert gegenwärtig ganz, ganz viele Menschen in unserem Land. Und zwar im Klein-Klein, individuell, aber auch uns als Gesellschaft kollektiv. Und das hat was damit zu tun, dass wir bis heute uns nicht als Einwanderungsland definiert haben.
Die Wut, die wir zurzeit erleben, hat ja auch damit zu tun, so ist das mein Eindruck zumindest, dass sich so unglaublich wenig tut, seit schon sehr, sehr langer Zeit. Sie konnten noch nicht ahnen, als Sie Ihr Buch geschrieben haben, welche Debatten wir heute führen. Sie beziehen sich in Ihrem Buch auf eine Debatte, die gerade mal 2 Jahre her ist, nämlich die MeToo-Debatte, also die Ich-Zwei-Debatte über die mehrfach ineinander verschachtelten Identitäten, die man so haben kann. Dazu schreiben Sie, das sei eine überfällige Debatte. Hat das irgendwas erreicht, irgendwas verändert seither?
Naja, zumindest glaube ich schon auch im Narrativ dahingehend, dass eine bestimmte Gruppe, gerade die mit Zuwanderungsgeschichte, letztlich relativ leise daherkam. Also wenn ich jetzt an meine Elterngeneration denke, mit all dem, was sie sozusagen durchlebt haben, dann war das doch eine sehr leise Generation, eine Generation, die sich angepasst hat, die sich untergeordnet hat, die geschluckt hat. Und ich muss immer an das Zitat denken, wir gehen auch an den Schlägen zugrunde, die wir nicht austeilen. Und da musste ich sehr, sehr oft an diese Gastarbeitergeneration denken, die sich doch auch teilweise ja so untergeordnet hat, dass sie halt auch Dinge hat über sich ergehen lassen mit dem klaren Fokus, wir möchten es einmal besser haben. Aber nun war nicht auch davor, auf der anderen Seite so zu tun, als wenn wir alle nur ein Leben lang gelitten hätten. Also ich sage Ihnen unter uns, für mich gibt es, und das sage ich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, die wir haben, kein schöneres und kein besseres Land als Deutschland, wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Und meine Eltern haben genau das, haben sie uns vermittelt. Sie haben gesagt, ihr habt die Möglichkeit, euch hier zu entfalten, zu partizipieren. Und das ist ja die Idee von German Dream. Und deswegen heißt es German Dream statt German Angst. Es geht um ein Deutschland der Chancen. Es geht um eine Solidargemeinschaft. Es geht um Lehrer, um Nachbarn, um Trainer, um Mitschüler, die ich hatte, die mich an die Hand genommen haben. Und die das Gegenteil waren von Rassismus, die meine heile Welt im Grunde genommen ja auch mit geschützt haben, sage ich mal.
Was ist da Ihr persönlicher German Dream, Ihr persönlicher deutscher Traum,
German
den Sie
Dream
erreicht haben?
Mein ist in die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen für alle anderen. Mein German Dream ist meine ganz persönliche Biografie, dass ich aus ein Kind von 11 Kindern aus einer kurdisch-jesidischen Familie mit einem bildungsfernen Elternhaus, mit einer Mutter, die nie lesen und schreiben gelernt hat, wo keine deutschen Bücher zu Hause standen, wo kein Deutsch gesprochen worden ist, trotzdem meinen Weg gemacht habe. Ich bin ein Produkt der Solidargemeinschaft. Mein German Dream ist, dass jeder junge Mensch da draußen, ob arabisch, mit kurdischen Wurzeln, mit auch hochtondeutschen Wurzeln, dieses Projekt gilt ja für alle, die Möglichkeit hat, nicht nur seine kleinen, sondern auch großen Träume zu erfüllen. Das ist ein Versprechen für dieses Land. Eine Antwort von vielen auf Entmenschlichung, auf Spaltung, auf Rassismus. Und das ist natürlich nicht losgelöst zu verstehen von meinem Hintergrund auch als Menschenrechtsaktivistin, die zur Chronistin eines Völkermords wurde an meiner eigenen Religionsgemeinschaft 2014. Und der Völkermord, das ist das Ende dann. Das ist dann das, wo der Rassismus sozusagen seine Wirksamkeit getan hat, wenn Menschen dann plötzlich getötet werden dafür, weil sie angeblich zur falschen Sorte Menschen gehören. Wollen wir das? Wollen wir das in Europa? Das wollen wir nicht. Und darauf müssen wir Antworten entwickeln. Und dann können wir nicht darauf warten, bis alle anderen kommen und dieses Vakuum besetzen. Das war ja der fatale Fehler der letzten Jahre, dass sozusagen auch Hassprediger von allen Seiten leere Plätze besetzt haben, sondern da sind wir als Mitte der Gesellschaft gefragt. Und das ist vielleicht die Positivität, die Sie sehen, Aber diese Positivität ist nicht losgelöst von Schmerzen. Diese Positivität ist auch anstrengend. Die kann auch Herausforderungen kosten. Mit der kann man auch mal scheitern. Aber sie ist ein Mittel, um damit umzugehen. Und da hat es nichts damit zu tun, was zu beschönigen, was zu verschönern oder was mit einem Lächeln wegzustecken, was problematisch ist. Sondern ich glaube schon, dass wer meine Arbeit verfolgt, auch sieht, dass ich Ross und Reiter benennen kann auf der einen Seite, aber dass ich über die düstere Zustandsbeschreibung auch Lösungen anbiete. Und ich hoffe, dass uns das auch unterscheidet von Populisten.
Dagegen setzen Sie Ihren German Dream, Ihren eigenen, genau, haben Sie jetzt gerade schon beschrieben, wie den möglichst viele für sich selber verwirklichen können. Dafür haben Sie ein Projekt entwickelt, was Sie jetzt auch schon ein Jahr lang betreiben. Ich glaube, jetzt in diesen Tagen jährt es sich einmal. Da gehen Sie in Schulen, um mit Jugendlichen über Werte zu reden, über das Grundgesetz und eben über ihre Träume. Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal in die Schule gegangen sind mit diesem Projekt, wie das war?
Ja, da war ich natürlich sehr, sehr aufgeregt, wie das immer ist, wenn man was Neues macht. Und Sie haben recht, German Dream hat jetzt gerade den ersten Geburtstag gefeiert. Und alleine das geschafft zu haben, empfinde ich als ganz, ganz großes Geschenk und auch Erfolg. Weil man kann ja nicht einfach hergehen, eine Initiative gründen und sagen, so, das klappt jetzt so.
Wie war das erste Mal?
Naja, das war sehr aufregend, weil ich musste natürlich automatisch auch an mich denken, als kleine Düsen, wie das so war, als ich in der Schule war. Und ich bin direkt an eine tolle Schule, hatte ich wahrscheinlich auch Glück, in Berlin gekommen, wo der Courage-Tag war, wo viele junge Mädchen waren, die eine ähnliche Biografie hatten wie ich. Und wir haben uns ganz offen und ehrlich darüber unterhalten, was gut läuft, was nicht. Und plötzlich packten die Mädchen aus und erzählten auch über ihre eigenen Erfahrungen in ihren jeweiligen Kulturkreisen und was sie bewegt und wovon sie träumen. Und ich kann mich erinnern, dass es ein paar Jungs gab, die den Unterricht die ganze Zeit gestört haben. Und derjenige, der den Unterricht am meisten gestört hat, der hat dann am Ende gesagt, übrigens, ich komme aus Sri Lanka, bin Tamile und wir wurden auch unterdrückt. Und das war ein langer Weg, also das war ungefähr eine Stunde, bis ich das sozusagen dann eben auch rauskitzeln konnte. Und das war auch für mich wieder so ein ganz persönliches Erfolgserlebnis. Und Erfolgserlebnis entsteht dann, wenn du das Gefühl hast, dass andere inspiriert werden durch das, was man vorlebt.
Und diese anderen inspirieren, das machen Sie natürlich nicht alleine. Wie sollten Sie auch? Sie haben da sogenannte Wertebotschafter. Das klingt so ein bisschen marketingmäßig, ne? Sie haben da Wertebotschafter versammelt. Was für Menschen arbeiten da mit Ihnen zusammen?
Es ist das Gegenteil vom Marketing, weil ich glaube, dass sich das sonst nicht durchgesetzt hätte. Das ist eine Graswurzelbewegung. Es ist vor allem etwas, was die Menschen auch selber hineintragen. Wir haben zum Beispiel jemanden wie Cem Özdemir als Wertebotschafter, der mit purer Überzeugung in die Schule in Moabit geht. Und da sind dann so Diskussionen zustande gekommen, wie als er dann den Schülern erzählt hat, dass er als Schüler gar nicht so der beste Schüler war, kein Einserkandidat und sogar von der 4 erzählt hat in der Schulnote. Und einer entgegnete, komisch, und dann wirst du Politiker, dann kann ich ja sogar Bürgermeister werden. Und dann meinte Cem, genau das ist der Plan. Darum geht's. Es geht darum, Mut zu machen, die Hand zu reichen, Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die noch leben, in die Begegnung zu bringen mit anderen und zu zeigen, dass wir auch scheitern dürfen, dass wir Menschen sind, dass wir Fehlerkultur haben, dass es etwas geben muss, was auch über Leistung hinausgeht. Und ich bin immer aufgeregt, wenn ich neue Sphären erkunde oder neue Ufer. Aber das ist sozusagen der Gang der Dinge. Das macht das Ganze natürlich auch so aufregend. Und ich hatte nie den Anspruch, dass wir das perfekt machen. Mir ging es vor allem darum, dass wir das wirksam machen.
Jetzt haben Sie da zum Beispiel einen solchen Menschen wie den grünen Politiker Cem Özdemir. Da kann man jetzt sagen, okay, der hat es bis in den Bundestag geschafft. Sie haben aber auch zum Beispiel als Wertebotschafter Mo aus Neukölln, der engagiert sich in der Jugendarbeit, der geht eben an die Schulen, um Mut zu machen. Der kann sich aber selbst zum Beispiel überhaupt nicht sicher sein, ob nächstes Jahr wieder sein Duldungsstatus verlängert wird. Der darf Berlin nicht ohne Genehmigung verlassen, wegen der Residenzpflicht. Was ist denn dessen German Dream, der sich da erfüllt hat?
Es geht nicht nur um die erfüllten, sondern es geht vor allem um die unerfüllten Träume. Es geht auch darum, dass wir den Finger in die Wunde legen. Und das war der Grund, warum ich Mo auch personalisiert habe. Und als wir den Presseauftakt hatten von German Dream und er zu mir kam und gesagt hat, Abla, es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, doch ein Teil dieses Landes zu sein. Da habe ich mich einerseits gefreut und andererseits ein bisschen geschämt, weil ich dachte, eigentlich braucht es nicht viel dazu, außer jemandem in die Augen zu gucken und zu sagen, du bist Teil hiervon, du gehörst dazu, du hast eine Aufgabe. Und es ist nicht einfach, auch gerade als junger männlicher Migrant, sich frei zu schwimmen, sich zu emanzipieren. Das kenne ich selber aus meinem Kulturkreis. Dass die auch ein Emanzipationsakt schon als Angriff verstanden werden kann. Wenn der aber das durchlaufen hat und ihm kein anderer von der Mehrheitsgesellschaft die Hand reicht und ihn sieht und ihn wahrnimmt und ihm die Möglichkeit gibt, auch sich zu etablieren, dann entsteht natürlich das nächste Problem. Und deswegen habe ich das auch so offen beschrieben, was das heißt, wenn man diese Residenzpflicht hat, wenn man aufgrund dessen eben nur ins Prinzenbad kann, wenn man jahrelang, jahrzehntelang nicht im Ausland war, dass das auch was macht mit einem Freiheitsgedanken. Und der dann eben sagt, Freiheit? Naja, ich bin mir nicht so sicher, obwohl ich hier lebe. Und obwohl ich in Freiheit lebe, fühle ich mich trotzdem nicht immer frei. Und das sind genau diese Nuancen. Nuancen, wo es eben kein Schwarz oder Weiß gibt, aber wo ich auch versuchen will, mit dieser Initiative zu zeigen, der German Dream, das sind wir alle. Und das ist doch die Debatte, um die es unbedingt auch gehen soll. Wie schaffen wir es, eben auch ein Gefühl, einen Ort des Zuhauses zu vermitteln?
Das ist ja das Ding, das ist ein sehr großes Thema. Untertitel Ihres Buches lautet ja, wie wir ein besseres Deutschland schaffen. Und wir, das wären wir nun alle gemeinsam.
Minderheiten wie Mehrheiten. Ja, selbstverständlich.
Ich lese aber in Ihrem Buch sehr viel ermutigende Aufrufe an Minderheiten, sich frei zu schwimmen, sich zu emanzipieren aus der Opferrolle. Was muss denn die Mehrheitsgesellschaft tun für ein besseres Deutschland?
Sie muss verstehen, dass Migrationspolitik nicht nur für Migranten gemacht wird, sondern für dieses Land. Dass wir sozusagen alle gefragt sind als Solidargemeinschaft, dass wir alle eine menschenrechtsgeleitete Zivilgesellschaft brauchen und dass das Thema Diversität, Migration, gesellschaftlicher Zusammenhalt kein Migrantenthema ist, sondern eins unserer Kernthemen dieser Gesellschaft, was uns zusammenhält. Gerade vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte, und da sage ich ganz bewusst unserer, denn ich bin in diesem Land geboren und aufgewachsen und ich übernehme auch die Verantwortung für die dunklen Kapitel unserer Geschichte. Und das Erinnern und die Gedächtniskultur muss uns doch dazu befähigen, Menschen zu bleiben. Wir wissen doch, wo dieser schmale Grat hinführen kann, der Entmenschlichung. Das ist die grausamste Geschichte oder der grausamste Teil des Menschseins, wo man sich bis heute nicht vorstellen kann, das passiert ist, was passiert ist. Und das ist sozusagen ein Ansatz, den wir auch versuchen, immer wieder hervorzuheben. Und deswegen war völlig klar, ich kann mich noch erinnern, als ich mit der Initiative losgestartet bin, dass viele Journalisten gesagt haben, wie? Und Deutsche dürfen auch mitmachen? Und ich die Frage gar nicht verstanden habe und dachte, ja, na selbstverständlich, das ist doch Teil des Problems, wenn wir immer so tun, als wenn das nur die eine Seite betreffen würde. Es geht wirklich nicht darum, wo die Menschen herkommen, es geht darum, wo wir hinwollen und was uns als Wertegemeinschaft ausmacht, ganz klar auch nach dem Geist des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King, der natürlich trotzdem auch böse geendet ist, aber seine Idee, seine Vision, die hält ja bis heute an. Und dieser Echo seines Traums hat sicherlich auch Eingang gefunden in unseren German Dream.
German Dream, wie wir ein besseres Deutschland schaffen. So heißt dieses Buch von Düsen Tekkal, kostet 18 Euro und ist im Berlin Verlag erschienen. Frau Tekkal, danke schön für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.